Okay, wollen unsere Bibeln öffnen? Ich freue mich auch, die jungen Leute da ganz hinten zu sehen. Schön, dass ihr wieder da seid. Ich meinte das so. Okay, wir sind im Johannesevangelium Kapitel 5. Und wir sind in dem Text, wo Jesus es deutlich macht, dass er Gott ist, dass er der Herr ist, dass er Gott gleich ist. Und er bringt einen Zeugen heraus, der ja für die Leute weit glaubwürdiger schien als Jesus selber. Also hier sehen wir, dass Jesus seine Zuhörer mit ihren eigenen Waffen schlägt. Denn die Autorität des Vaters haben sie anerkannt. Und Jesus bringt in diesem Text in Johannes Kapitel 5 von Vers 31 bis 47 bringt er diese Autorität des Vaters raus. Bringt er diesen Zeugen heraus und sagt, dieser ist es, der von mir Zeugnis gibt. Und heute geht es darum, um das dritte Zeugnis des Vaters, also das Zeugnis, was der Vater gebraucht, um für Jesus Zeugnis abzugeben. Und das finden wir in den Versen 39 und 46. 5. Mose 39 und 46. Hier ist dieser größte Zeuge, den der Vater benutzt, um Zeugnis zu geben für seinen Sohn, für die Autorität seines Sohnes, für die Gottheit seines Sohnes. Und es ist nichts anderes wie die Schrift. Wir lesen diese Verse. Ihr forscht die Schriften, weil ihr meint, in ihnen das ewige Leben zu haben. Und sie sind es, die von mir Zeugnis geben. Denn wenn ihr Mose glauben würdet, Vers 46, denn wenn ihr Mose glauben würdet, so würdet ihr auch mir glauben, denn von mir hat er geschrieben. Lasst uns noch mal stille werden. Lieber Vater, wir danken dir von Herzen für diesen Text. Wir danken dir, Herr Jesus, dass du das aufgerollt hast, aufgebracht hast und dass wir zusammen mit den Schriftgelehrten, mit den Pharisäern, mit den Oberen die Autorität deines Wortes sehen dürfen. Herr, ich danke dir, dass du das geschriebene Wort gebraucht hast, um Zeugnis abzulegen in der Geschichte. Herr, und dieses Wort haben wir mit Ehrfurcht heute in unseren Händen und möchten es öffnen und möchten es erforschen und studieren und dieses Zeugnis des Vaters feststellen. Amen. Also, im Judentum war es sehr geläufig. Wenn ein Rabbiner eine Sache erklärt hat, dann ist er ganz oft von kleineren Argumenten zu größeren gegangen oder von größeren zu kleineren. Das war eine gängige rabbinische Art der Erklärung. Und genau das ist auch, was Jesus hier gemacht hat. Mit dem, dass er Gott den Vater als Zeugen bringt und so stufenweise erstmal Johannes, also den natürlichen Zeugen, rausbringt, dann das Übernatürliche, was größer ist als das Zeugnis des Johannes, geht er sozusagen auf den Stufen von klein nach groß und kommt zu diesem größten Zeugnis über Christus, das Zeugnis durch das Wort. Hier haben wir also das Zeugnis, das größere Zeugnis des Vaters, und es ist die Schrift. Wisst ihr, wenn wir in unserer Bibel lesen, ihr erforscht die Schriften, was Jesus zu den Schriftgelehrten und Pharisäern meint, dann weist er auf etwas hin. Und insgesamt, wenn im Neuen Testament von den Schriften geredet wird oder wenn auf die Schriften hingewiesen wird, woher die Schriftgelehrten und Pharisäer meinten, dass aus den Schriften das Leben kommt, dann meinte Jesus und dann meinten die Apostel und Propheten nicht unsere Bibel, die wir heute halten, sondern die sprachen von der Tanach, von dem, was wir heute unglücklicherweise Altes Testament nennen. Und ich werde es vielleicht kurz sagen, warum unglücklicherweise. Und jetzt würde ich bitten, hier, wer ist würdig zu öffnen, hier diese Schriftrollen, hier die Männer vorne, lasst mal, öffnet mal die 7 Siegel, nein, die 3 Siegel. Ich danke. Ich hoffe, dass ihr das alle lesen könnt. Okay, keine moderne PowerPoint-Präsentation, aber ihr werdet das erkennen können. Ist okay, gut, danke. Wir nehmen. Also, was ist Tanach? Ja, Tanach ist das hebräische Wort, zusammengestellt aus, ihr seht Tora, dann seht ihr Nevi'im und Ketuvim. Das eine Tora, was so viel auf Deutsch bedeutet wie Gesetz. Das andere ist Nevi'im, was so viel bedeutet wie Propheten. Und Ketuvim bedeutet Schriften. Und zusammengesetzt, wenn man die Anfangbuchstaben nimmt, und im Hebräischen werden die Vokale nicht geschrieben, sondern nur die Konsonanten. Ja? Und so kommt es, dass aus T und N und K Tanakh gesprochen wird. Im Deutschen wird auch Tanakh gesagt. Also man kann Tanakh oder auch Tanakh aussprechen. Und das ist, wenn Jesus hier hinweist und den Schriftgelehrten und den Pharisäern sagt, ihr erforscht die Tanakh, ja, nicht das Alte Testament. Und ihr meint in der Tanakh oder Tanakh das Leben zu finden. Die Tanakh ist es, die von mir Zeugnis gibt. Das ist, auf was Jesus hier hinweist. Und einfach nur, ich finde es sehr schade, dass wir es Alte Testament nennen, denn es hat in einem gewissen Sinn nichts mit einem Alten Testament zu tun. Wenn ihr Hebräer liest, Hebräer Kapitel 4, Vers 2 und Vers 6 nehmen ganz klar darauf Bezug, dass den Leuten früher, die Tanakh hatten, das Evangelium verkündigt wurde. Das Evangelium kommt aus der Tanakh. Ja? Aus der Schrift kommt das Evangelium. Der Bund, das, was wir Neue Bund, Neue Testament nennen, ist in der Tanakh, kommt aus der Tanakh. Es ist nichts Erfundenes, was jetzt hier kommt. Die Leute damals, während der Tanakh, also was wir Altes Testament nennen, die Leute, die damals gelebt haben, wurden genauso gerechtfertigt wie wir, die wir jetzt, dass wir sagen, im Neuen Testament leben. Ihr Lieben, sie wurden gerechtfertigt durch Christus Jesus allein, durch Glauben allein, dass sie geglaubt haben, dass sie Gott geglaubt haben. Sie wurden nicht gerechtfertigt durch die Erfüllung der Tora, des Gesetzes. Sie wurden nicht gerechtfertigt durch die Erfüllung der Propheten oder der Schriften. Ja? Und das, die Tanakh ist eigentlich so aufgebaut, wie wir das hier vor uns haben. Ich dachte, es wird für uns interessant sein, das hineinzuschauen. Ich möchte euch aber beruhigen, das, was ihr in der Bibel vorfindet bei euch, ist genau das gleiche Wort wie die Tanakh. Nur, es ist rumgewürfelt worden, weil schlaue Leute dachten, wir werden das anders gliedern. Wir werden das logisch gliedern. Okay? Aber so ist es gewesen. So ist die Tanakh gewesen. Und ich werde es auch zeigen, warum das so Sinn macht und nicht so, wie wir das in unseren Bibeln finden, wiederfinden. Also die Reihenfolge. Wir sehen die Tora, das Gesetz. Das sind die 5 Bücher Mose. Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri und Deuteronomium. Ja, also 1., 2., 3., 4. Buch Mose. Es ist das Gesetz Gottes. Hier wird Gott offenbart. Hier hat sich Gott offenbart als allererstes, als Schöpfer, als derjenige, der alles gemacht hat. Er hat sich offenbart als derjenige, weil er alles gemacht hat, auch als Gesetzgeber. Es ist logisch, derjenige, der das macht, der schreibt auch die Anleitung, wie etwas gebraucht wird oder gebraucht werden soll. Ja, es kommt nicht von irgendeinem. Wenn ihr in der Industrie arbeitet und eine Maschine hergestellt habt, so du als Hersteller schreibst auch die Gebrauchsanweisung, danke. Es ist logisch. Und so haben wir das, die Tora, Gott ist der Schöpfer. Gott schreibt die Gebrauchsanweisung, Gott gibt die Gesetze, die Gebote. Und Gott zeigt seine Souveränität in der Tora. Er holt Menschen heraus, er erwählt Menschen, in der Tora wird das deutlich. Er nimmt Abraham heraus und vergleicht es. Später in den Propheten sagt er, es war genauso, dass ich ein Volk genommen habe, dass ich euch genommen habe, wie ein Vergleich. Ich sah ein Baby, das nach der Geburt hingeworfen wurde aufs Feld und da mit der Nabelschnur und dem Blut lag. Und ich bin hingegangen, habe euch genommen. Ja, ein jeder von uns weiß, wenn ein Baby so rausgelegt wird, es ist 0% Chance auf Überleben. Ja, ein Baby kann sich nicht helfen, er kann sich nicht die Nabelschnur entfernen, er kann sich nicht füttern, er kann nichts. Ein Baby ist angewiesen und das ist, was Gott deutlich macht. Ja, ich bin der Gesetzgeber und ich erwähle ein Volk und ich gebe ihm die Gebrauchsanweisung. Und das ist die Tora. Ja, auf Griechisch ist es Pentateuch, also die 5, ist aber das Gleiche. Also Tora ist Hebräisch. Dann kommt Nevi'im, ja, also die Propheten. Und die Propheten sind aufgeteilt unter die früheren Propheten, also die vorherigen Propheten, die früheren und die, die nachher kommen. Oder die Großen und die Kleinen. Und zu den Propheten gehört Jesua, gehört Richter, Samuel, 1. und 2. Samuel und Könige. Das 1. und 2. Samuel ist ein Buch und 1. und 2. Könige ist ein Buch. Also es sind 4 früheren Propheten und dann kommen die späteren Propheten. Und zu ihnen gehört Jesaja, Jeremia, Hesekiel und die 12, okay, es ist einfach die 12 und das sind, was wir heute die kleinen Propheten nennen. Die sind hier einfach Tereazar, ja, die 12. Das sind die Propheten. Warum? Ja, Jesua, Richter, Samuel, Könige betrachten wir als Geschichtsbücher. Ihr Lieben, es sind nicht Geschichtsbücher, sondern es sind prophetische Bücher. Es hat Gott gefallen und wir wissen, dass Samuel ganz klar und deutlich auch erwähnt wird als Prophet. Ja, und deswegen auch hier im Buch Nevi'im, ja, sind das die Propheten, weil die Geschichte muss prophetisch gesehen werden, die Gott gegeben hat. Und dann Ketuvim. Die Schriften, da gehören, das sind die Psalmen, Sprüchen und Hiob, bilden sozusagen einen Teil, aber das sind einzelne Bücher. Und dann kommt Ruth, Buch der Lieder, also Hohelied, Buch der Liebe, Klagelieder, Prediger, Esther, Daniel, Esra und Nehemia ist ein Buch in der Tanach. Und es endet mit Chronika. 1. und 2. Buch Chroniker. Und jetzt, wenn ihr seht insgesamt, wisst ihr, warum das so aufgeteilt ist. Gott hat Absichten damit. Das erste Buch, die Tora, die Gesetze, die enden mit 5. Mose 34. Und es wird gesagt, es endet damit, es ist kein Prophet größer aufgetreten als Mose. Und es ist Mose, der dann hinweist und sagt, einen Propheten wie mich wird der Herr senden. Aber es hört damit auf, Mose war der größte Prophet und es ist keiner aufgetreten so wie Mose. Und hier kommen dann die Propheten, die geringer sind wie Mose. Sorry für die. Also die sind in dem Sinne geringer, nicht weil ihr Wort nicht gilt, aber geringer in dem Sinn, was Gott auch hier im 5. Buch Mose 34 deutlich macht. Zu ihnen hat sich Gott nicht so offenbart wie zu Mose. Zu Mose hat Gott geredet, so wie ich jetzt zu euch rede, wie ein Freund zu seinem Freund redet. Niemand von diesen Propheten hat das so erlebt, dass Gott mit ihnen so kommuniziert hat. Aus diesem sind sie geringer. Hier sind die Propheten. Und wenn ihr kommt, also zum Schluss kommt zu Tereasar, also die Zwölf, und ihr kommt zum, also die Zwölf, das sind dann die kleinen Propheten, die wir nennen. Und was ist der letzte kleine Prophet? Was ist der letzte kleine Prophet? Maleachi. Und wisst ihr, wie Maleachi endet? Maleachi fasst es zusammen und sagt, es kommt eine Zeit. Ja, also er endet damit, dass Gott handeln wird. Ja, Gott wird handeln. Und dann, es kommt eine Zeit, in dem das Gott handeln wird, wo ihr es erkennen werdet, dass es einen Unterschied gibt zwischen dem Gerechten und dem Ungerechten, zwischen dem, der das Gesetz hält und nicht hält. Diese Zeit kommt, wo ihr diesen Unterschied sehen werdet und haltet das Gesetz, achtet auf das Gesetz Mose. Und wisst ihr, was das nächste Buch ist? Die Psalmen. Und wie fangen die Psalmen an? Sie machen es deutlich, wohl dem, der nicht wandelt nach dem Rat der Gottlosen. Wer Freude und Lust hat am Gesetz des Herrn, das ist der Mann, der am Gesetz des Herrn Lust hat. Da gibt es im Psalm 1 ist der Unterschied aufgezeigt, wie es sein wird. Warum? Weil Gott handelt. Ich werde jetzt Psalm 1 nicht auslegen. Das war übrigens die Hausaufgabe für kommenden Mittwoch. Okay, und da haben wir diese Schrift. Und wisst ihr, wie diese Schriften enden? Mit Chronika. Mit zweite Buch Chronika. Und zweite Buch Chronika endet sehr interessant. Und zwar, der König Kyros erlässt ein Gebot. Und ich lese euch das vor. Zweite Chronika 23. So spricht Kyros, der König von Persien. Jahwe, der Gott des Himmels, hat mir alle Königreiche der Erde gegeben und er selbst hat mir befohlen, ihm ein Haus zu bauen in Jerusalem, das in Juda ist. Wer irgend unter euch zu seinem Volk gehört, mit dem sei Jahwe sein Gott und er ziehe hinauf. Also hier ist der König, der sagt, ich bin der größte König, aber mir wurde Befehl erteilt von einem weit größeren, geh hin und baue den Tempel. Und alle, die ihr zu diesem Gott gehört, geht und baut den Tempel. Und so hört die Tanach auf. Und wisst ihr, wer dann kommt, um diesen wahren Tempel zu bauen? Es ist Christus. Es ist Christus, der kommt und den wahren Tempel Gottes baut. Nicht mehr aus Stein, sondern er zeigt auf, was der Tempel Gottes ist. Und das, so endet die Tanach. Und es ist für mich, ich finde, es ist verwirrend. Es ist missführend, also missleitend, wenn wir von dem Alten Testament reden. Es ist nicht das Alte Testament, sondern das Alte Testament ist das Evangelium, ist die Offenbarung Gottes, ist die klare Botschaft Gottes, wo das Neue Testament, auf was es gründet. Ja. Es gibt kein Neues ohne dem Alten. Ja. Das Neue Testament weist auf das Alte hin und sagt, von da haben wir es. Ich zeige es euch aus 2. Johannes Kapitel 2. Hier muss ich leider blättern, weil das habe ich mir nicht aufgeschrieben. Es ist nach dem, wo Jesus im Tempel ist und darauf hinweist, dass er nach 3 Tagen auferstehen wird, dass die Juden, also die, die ihm feindlich sind, den Tempel abbrechen können. Und er spricht von seinem Leib und sagt, ich werde ihn nach 3 Tagen aufbauen. Und hier sehen wir die Konzentration. Um was es geht, um den wahren Tempel, um den Aufbau des wahren Tempels. Ich lese von 22. Als er nun aus den Toten auferstanden war, Jesus, dachten seine Jünger daran, dass er ihnen dieses gesagt hatte, und sie glaubten der Tanach und dem Wort Jesu, was er gesprochen hat. Ja? Wo Jesus auferstanden ist, da war ihr Glaube an die Tanach gefestigt. Und das ist, was ich heute eigentlich, das war jetzt die Einleitung für den Text, den wir betrachten werden. Okay? Wir haben ja Zeit heute. Also, wir sehen also, wie Gott die Tanach sieht. Wir sehen, wie Jesus die Tanach sieht. Wir sehen, wie er es seinen Jüngern weitergibt. Und hier, wenn er zu den Obersten, zu den Schriftgelehrten und Pharisäern spricht, hier ist der größte Zeuge von mir. So sehen wir, wie Jesus ihnen das vorführt. Die Glaubwürdigkeit der Tanach. Wir heute, wir haben viele Kritiker und viele gehen hin und versuchen Dinge zu untermauern und sagen, so ein Unsinn, das was da geschrieben wurde mit all den Wundern und das Meer, das geteilt wurde und wie Wände da stand, das Wasser und die Juden sind da durchgegangen, das ist Unfug, sowas kann es nicht geben, das ist Fantasie. Und wir haben sehr, sehr viele Kritiker, die kommen und versuchen auf logischer Art und Weise, und sie bringen logische Argumente, dass die Schrift nicht stimmt, dass Mose die Tora nicht geschrieben hat und viele andere Bücher, sie wurden nicht von den Propheten geschrieben, das ist eine Erfindung. Ganz besonders Daniel wird angefochten. Warum? Weil Daniel wahnsinnige Prophezeiungen hat. Ja, und so detailliert, und das ist in der Geschichte erfüllt, und Leute versuchen es wegzuwischen, Evangelikale, und sagen, nee, später, kurz vor Jesus, also 100 Jahre vor Jesus, vielleicht 120 Jahre vor Jesus, hat sich einer hingesetzt und hat Daniel geschrieben im Nachhinein. Ja, es ist unmöglich. Ihr Lieben, und ich möchte euch aufzeigen, weil Jesus die Schriftgelehrten auf das größte Zeugnis für ihn hinweist, euch aufzuzeigen, wie Jesus selber die Tanach als wahr gesehen hat. Jedes Buch von der Tanach. Und nur anhand des Matthäusevangeliums, wenn wir durch das Matthäusevangelium durchgehen, wo Jesus Bezug nimmt auf verschiedene Stellen in der Tanach, werden wir sehen, wie glaubwürdig das ist und dass das ganze Leben Jesu gegründet und aufgebaut war auf der Tanach. Ja. Er lebte darin, genauso wie Psalm 1 es sagt, der darüber nachsinnt, Tag und Nacht. Und wisst ihr, es gab keinen besseren Schriftgelehrten, der sich besser in der Tanach ausgekannt hat, wie Jesus selber. Ja. Er hat sie geschrieben. Und er konnte sie auch auslegen. Er wusste, was er gemeint hat und was er gesagt hat. Wenn ihr nur in einem kurzen Überblick, noch bevor Jesus in seinen öffentlichen Dienst eingestiegen ist, seht, wie der Bezug zu Tanach gestellt wird, sehen wir die Glaubwürdigkeit. Als erstes sind es die Engel, die im Matthäus-Evangelium auftauchen und Jesaja zitieren, Jesaja 7 zitieren. Also die Engel im Himmel, sie glauben an die Glaubwürdigkeit, an die Wahrhaftigkeit der Tanach. Dann sehen wir die Schriftgelehrten und Pharisäer, wo die Weisen aus dem Morgenland kommen, im Kapitel 2. So zitieren sie Micha, einen der Propheten, also von den 12. Sie zitieren Micha und sagen, jawohl, Jesus kommt und er wird in Bethlehem geboren. Dann sehen wir, dass Jesus nach Ägypten muss. Warum? Weil Hosea erfüllt werden muss. Die Wahrhaftigkeit Hoseas, des Propheten, wird heraufgezogen. Hosea Kapitel 11 hat gesagt, dass Jesus aus Ägypten kommen wird. Dann der Kindermord, der damit verbunden war, von dem König, wird Jeremia drangezogen, Jeremia 31. Und dann kriegt Jesus einen Spitznamen, der Nazarener. Und das muss erfüllt werden aus Jesaja Kapitel 11. Und Jesaja Kapitel 11 wird drangezogen. Er war der Sprössling, ja, der Spross, deswegen Nazareth. Nazareth ist das Wort für oder steht in der Wurzel von Nazarener, Spross, Sprössling. Und das war sozusagen der Kosename. Ja. Jesus war der Messias, Jesus war Jeschua, also derjenige, der Israel erlösen wird. Aber jetzt gehen wir dahin, wo Jesus selbst auftritt in seinen öffentlichen Dienst. Wisst ihr, wie Schritt für Schritt gezeigt wird, wie Jesus an die Tanach geglaubt hat und wie er sie gehandhabt hat? Dass es sich buchstäblich bestätigt, was er zu den Schriftgelehrten sagt. Ihr denkt in ihr das Leben zu finden. Ja? Also Jesus durchstreicht das nicht, sondern unterstreicht das. Und wisst ihr, der Erste, den er mit der Tanach konfrontiert, in seinem Leben, nur anhand Matthäus-Evangeliums, ich werde nirgendwo ausschweifen, konfrontiert er viele Gruppen. Und die erste Gruppe, den er konfrontiert, ist Satan. Derjenige, der die Tanach, ja, der das Wort Gottes am Anfang untergraben hat, er ist der Erste, den Jesus konfrontiert in der Wüste. Und er konfrontiert ihn aus dem fünften Buch Mose und macht ihm deutlich, dass der Mensch nicht von Brot allein lebt. Er konfrontiert ihn aus dem fünften Buch Mose, also 8, aus dem fünften Buch Mose, Kapitel 6, dass du den Herrn nicht versuchen sollst. Er konfrontiert ihn mit Jesaja. Also, die zweite Gruppe, die Jesus konfrontiert, sind diejenigen, die die Tanach in ihr Mund genommen haben und versucht haben, sie auszulegen. Und da kommst du im Matthäus-Evangelium zur Bergpredigt. Und es werden die konfrontiert, die das gelehrt haben, die das Gesetz gelehrt waren. Es sind also, die zweite Gruppe sind die Obersten. Sie haben das Gesetz gelehrt und sie werden in der Bergpredigt konfrontiert. Und zwar, ihre Auslegung der Schrift war verkehrt. Und Jesus geht hin zum Volk und macht einen Unterschied und sagt ihnen in Matthäus 5, 21, ihr habt gehört. In Vers 27, ihr habt gehört. In Vers 33, ihr habt gehört. In Vers 38, ihr habt gehört. In Vers 43, ihr habt gehört. Und er macht einen Unterschied zwischen dem, was er davor Satan deutlich gemacht hat. Es steht geschrieben und ihr habt gehört. Also so wird euch vorgegaukelt. So wird euch erzählt. Das ist, was ihr gehört habt. Und dann gibt Jesus die richtige Interpretation des Gesetzes. Und er spricht über das Töten, also über das Morden, über das Ehebrechen. Und wisst ihr, er vertieft diese Dinge ungemein. Er macht es richtig ungemütlich. Ja. Die Auslegung, das, was sie gehört haben, das war so wie den Rasen mähen von oben. Einfach den Grashalm abschneiden. Aber Jesus, er geht hin und gräbt tiefer und sagt, wisst ihr was, ihr seid völlig verkehrt mit der Auslegung. Und er zeigt auf, was Töten bedeutet, dass es im Herzen anfängt, dass der Hass im Herzen oder die Missgunst einem, oder wenn man jemanden beschimpft, einfach so, einfach Sachen des Herzens sind vor Gott genauso schwerwiegend wie der Mord. Er geht hin zum Ehebruch und erklärt den Ehebruch und sagt, nein, nicht dann, wenn du wirklich deine Frau verlassen hast und bei einer anderen im Bett gelandet bist. Nein, sondern in deinem Herzen fängt das an. Und er geht hin und spricht über den Schwur, was es bedeutet und zitiert 3. Mose. Also ist klar, beim Töten und Ehebrechen ist 2. Mose, zitiert Jesus das Gesetz, die Gesetzgebung. Beim Schwur zitiert er 3. Mose. Leute, 3. Mose, das, was man heute denkt, oh, nee, bleib weit entfernt mit 3. Mose, das habe ich noch nie gelesen. Solltest du. Er zitiert hier beim Schwur 3. Mose. Dann spricht er über Vergeltung, Auge um Auge, und zitiert 2. Mose und korrigiert das. Dann geht er hin und zitiert wieder 3. Mose bei der Nächstenliebe und korrigiert ihre Denkweise. Du sollst deinen Nächsten lieben und den Feind hassen. Während seiner Lebzeit wird er denen noch erklären, was das bedeutet, seinen Nächsten zu lieben. Aber das steht im 3. Buch Mose. Und so verlassen wir jetzt diese erste Gruppe Satan, zweite Gruppe, die Obersten, die Tanach gelehrt haben. Und jetzt gehen wir zur dritten Gruppe, der konfrontiert im Matthäus-Evangelium Kapitel 8. Es sind diejenigen, die, ich würde sagen, das sind die so die Seekers, also diejenigen, die etwas von ihm wollen. Ja? Das ist die freundliche Gruppe. Das sind die, die nach außen hin zu ihm kommen. Das sind diejenigen, die von außen ihn suchen. Und sie suchen ihn wegen der Zeichen und Wunder. Und im 8. Kapitel zitiert Jesus Vers 16, als es aber Abend geworden war, brachten sie viele Besessen zu ihm, und er trieb die Geister aus mit einem Wort und heilte alle Kranken. Vers 17, damit erfüllt würde. Das Ganze hat Jesus gemacht, nicht einfach so. Hier ist ein Grund, und er zitiert Jesaja 53, damit die Schrift erfüllt würde, die Tanach erfüllt würde, darum geht es. Und jetzt zur 4. Gruppe, das sind die Jünger, die Jesus im Kapitel 11 konfrontiert. Und es sind als erstes sind es die Jünger des Johannes, die von Johannes gesandt werden und wissen wollen, bist du der Christus? Und er ermutigt den Gefangenen, der im Gefängnis sitzt, der eingesperrt ist im Kerker und auf seinen Tod wartet. Womit ermutigt er ihn? Mit Jesaja 35, 4 und 5. Er ermutigt ihn nicht, hey, cheer up, also sei fröhlich, smile, es wird schon wieder, es wird besser werden, es kommen bessere Tage. Nein, er verweist ihn auf die Tanach. Das ist das Fundament. Und er sagt zu Johannes, Jesaja Kapitel 35, lies, was dort steht. Und wisst ihr, wo die Jünger weggegangen sind, bestätigt er Johannes. Er spricht zu den Leuten über Johannes. Und was meint ihr, was er macht? Er zitiert Maleachi Kapitel 3 und Maleachi Kapitel 4. Er geht zurück zu der Tanach und sagt, Leute, die Tanach hat von Johannes geschrieben. Er ist ein Bote Gottes, um den Weg vorzubereiten. Also er basiert auf die Tanach. Und hier sehen wir, Jesus glaubt dann an diese Propheten, an diese Schriften, sonst hätte er die nicht zitiert. Und jetzt kommen wir wieder zu der zweiten Gruppe. Im Kapitel 12 holt er die zweite Gruppe. Wer war die zweite Gruppe? Die Schriftgelehrten, die Obersten, die Johannes in seinem Evangelium als die Juden bezeichnet, die ihm feindlich gesonnen sind. Und im Kapitel 12 greift er die Juden an und sagt, hört zu, ihr versteht nicht die Absicht des Gebotes. Ihr versteht nicht die Absicht der Tanach. Das ist euer Problem. Das zu hören für einen Schriftgelehrten, der sein Leben dazu geweiht hat, ein Schlag ins Gesicht, das wäre wie ein gutes Wort. Ja? Einem Mann, der sein Leben dazu geweiht, der alles dafür gegeben hat, der sein Leben danach geordnet hat, sagt Jesus, wisst ihr was, ihr versteht die Absicht des Gesetzes nicht. Matthäus 12, Vers 7, wenn ihr aber wüsstet, ihr wisst es nicht. Ja? Was das heißt. Ich will Barmherzigkeit nicht Opfer. Und wisst ihr, was Jesus macht? Er zitiert Hosea. Jesus spricht nicht von sich aus oder seine Idee, sondern er zitiert ihnen Hosea 6, Vers 6 und sagt, denn an Liebe habe ich wohlgefallen und nicht an Opfer, an der Gotteserkenntnis mehr als an Brandopfer. Und wieder zur nächsten Gruppe. 12, Vers 14. Es ist die dritte Gruppe, es sind wieder die Suchenden, die Jesus suchen, und wieder geht es um Zeichen und Wunder. Vers 14, da gingen die Pharisäer hinaus und hielten Rat gegen ihn, weil sie ihn, wie sie ihn umbringen könnten. Jesus aber zog sich von dort zurück, als er es bemerkte, und es folgte ihm eine große Menge nach, und er heilte sie alle, und er befahl ihnen, dass sie ihn nicht offenbar machen sollten, damit erfüllt würde. Und dann zitiert er Jesaja. Er musste im Verborgenen bleiben. Seine Zeichen und Wunder für diese suchenden Leute sollten nicht offenbar werden. Und warum? Weil Jesaja erfüllt werden muss. Und aus diesem Grund, Jesus zitiert den Propheten und macht seine Glaubwürdigkeit deutlich. Und jetzt etwas weiter, die nächste Gruppe, das sind wieder die Jünger. Kapitel 13. Hier ist die Frage der Jünger, und zwar wegen den Gleichnissen. Jesus spricht in Kapitel 13, Matthäus Kapitel 13, nur in Gleichnissen, und es verwirrt sie. Sie verstehen das nicht. Selbst die Jünger verstehen seine Rede nicht. Und jetzt kommen sie zu ihm und sagen: Herr, warum sprichst du in Gleichnissen? Die verstehen dich doch alle nicht. Und was meint ihr, was Jesus macht? Er packt die Tanach aus und sagt hier und zitiert Jesaja 6, Vers 9. Und er sprach: Geht und spricht zu diesem Volk, hört immer fort und versteht nicht, seht immer zu und erkennt nicht. Mache das Herz dieses Volkes unempfindlich und mache seine Ohren schwer und verklebe seine Augen, damit es mit seinen Augen nicht sieht und mit seinen Ohren nicht hört und damit seine Herzen und damit sein Herz nicht zur Einsicht kommt und es sich nicht bekehrt und für sich Heilung findet und ihnen geholfen wird. Und im Vers 34 zitiert er nochmal, aber jetzt die Psalmen. Im Vers 34 hört: Dies alles redete Jesus in Gleichnissen. Es wird nochmal unterstrichen, warum er in Gleichnissen redet zu der Volksmenge. Und ohne Gleichnisse redet er nicht zu ihnen, damit erfüllt würde, was durch den Propheten, auch das waren Propheten. Und er zitiert Psalm 78: Ich will meinen Mund zu einem Gleichen, also zur Gleichnisrede öffnen, will Rätsel vortragen aus älterer Zeit. So, also, und dann gehen wir weiter. Kapitel 15, wieder konfrontiert Jesus Gruppe 2, die Obersten. Und hier kommen wir wieder so Schritt für Schritt für eine Leiter nochmal eine Etage höher. Das erste war, er hat ihre Auslegung als falsch bezeichnet. Zweitens, er hat ihre Absicht zunichte gemacht, ja, dass sie das nicht verstehen, die Absicht des Gebotes. Und hier zeigt er ihnen: Leute, ihr wertet das Gebot ab. Ihr macht das Gebot Gottes niedriger. Ja, also das Erste ist eure Auslegung, eure Absichten, ihr versteht die Absichten des Gesetzes nicht. Und auch ihr wertet das Gesetz ab. Es ist eine Abwertung des Gebotes. Matthäus 15, Vers 7. Denn Gott hat geboten und gesagt: Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Und wer Vater und Mutter flucht, der soll des Todes sterben. Wisst ihr, Jesus zitiert hier sofort zwei Bibelstellen. Zweite Mose und dritte Mose. Der eine Teil steht in 2. Mose 20. Das Teil über das Fluchen steht im dritten Buch Mose. Und er macht es ihnen deutlich: Ihr irrt. Ihr habt das Gesetz Gottes abgewertet, mit einer guten Absicht. Denn ihr habt gesagt: Okay, das Geld, was ich den Eltern geben sollte für ihre Verpflegung, ich glaube, ich gebe es Gott. Gott ist größer, das ist wichtiger. Und Jesus sagt: Das ist eine Abwertung des Gebotes, denn ich habe gesagt, du sollst Vater und Mutter ehren und in diesem Kontext für sie sorgen, finanziell sie unterstützen. Und wenn du meine Gebote degradierst und einfach dein eigenes Gebot aufstellst, sagt Jesus nein. Ja, und er verweist sie auf die Tora und sagt: Ihr Heuchler. Vers 7, 15 Vers 7, ihr Heuchler, trefflich hat wer? Jesaja. Und wieder geht er zu Tanach. Jesaja hat geweissagt und führt sie zu dem hin, was Jesaja gesagt hat, dass sie, ich lese es, trefflich hat Jesaja von euch geweissagt, wenn er spricht, dieses Volk naht sich zu mir mit seinem Mund und ehrt mich mit ihren Lippen, aber ihr Herz ist fern von mir, vergeblich aber verehren sie mich, weil sie lehren, vortragen, die Menschengebote sind. Das ist Jesaja 29. Wir lassen die Gruppe stehen, wir gehen zu Gruppe 4, Kapitel 16. Die vierte Gruppe sind die Jünger. Und hier in Kapitel 16 macht Jesus große Offenbarungen für seine Jünger. Er offenbart hier seine Person, er offenbart seine Leiden und er offenbart seine Herrlichkeit. Und wie macht er das? Im Verweis auf die Tanach, auf die Schriften. Vers 27 spricht er, denn der Sohn des Menschen wird in der Herrlichkeit seines Vaters mit seinen Engeln kommen und dann wird er jedem Einzelnen vergelten nach seinem Tun. Und er zitiert Zacharia 14, Vers 5 und er zitiert Jeremia 17, Vers 10 in diesem Zusammenhang. Also, könnt ihr noch? Die nächste Gruppe, wir lassen Gruppen einfach stehen, weil Matthäus das so macht. Es ist eine Gruppe, dann die nächste, dann kommt er wieder zurück. Ja, habt einfach alle Gruppen vor euch. Die nächste Gruppe sind wieder die Suchenden. Die Suchenden, die nach den Wundern her waren. Und jetzt, weil es Suchende sind, ich bezeichne sie einfach als Mehrheit. Hier in diesem Text ist eine Person, Kapitel 19. Es ist der reiche Mann, der zu Jesus kommt. Es ist ein Suchender. Und er, was will er? Ewiges Leben. Er fragt Jesus, was muss ich tun, um das ewige Leben zu haben? Und was macht Jesus? Er zitiert die Tanach. Er sagt, halte die Gebote. Er verweist sie auf die Tora und sagt, halte die Gebote. Die nächste Frage von dem Suchenden ist vorprogrammiert. Ja, welche? Und Jesus gibt ihm aus Exodus, also aus dem zweiten Buch Mose, gibt er ihm einige Gebote vor und sagt, halte diese Gebote. Und wisst ihr, die Geschichte endet mit unmöglich. Unmöglich. Obwohl der reiche Mann von sich denkt, er hat es gehalten. Aber wo Jesus nur anfängt, ihm das zu erklären, was das bedeutet, so versagt er und er lässt Jesus stehen und geht weg. Es ist eben nur ein Suchender für seine Ziele und Zwecke. Also es steht unten drunter, es ist unmöglich. Niemand kann die Tora einhalten, das Gesetz einhalten. Und deswegen ist das Fantastische im Text und das ist köstlich. Vers 26 sagt Jesus, bei den Menschen ist es unmöglich, aber bei Gott sind alle Dinge möglich. Und Jesus macht nichts anderes, er zitiert Jeremia 32, Vers 17. Er spricht nicht einfach irgendwas heraus, sondern in diesen Kontext hinein, in diesen Kontext der Unmöglichkeit, dass der Mensch die Tora nicht halten kann, sagt er, bei den Menschen ist es unmöglich, aber bei Gott nicht. Und wisst ihr, und wenn ihr dann zu Jeremia geht, von wo Jesus das nimmt, Jeremia 32, Vers 17, hier wird uns der Kontext aufgerollt und da sehen wir das Fantastische am Wort Gottes. Und zwar Jeremia sitzt dort im Gefängnis. Er wurde eingebuchtet. Die Stadt wurde belagert von den Babyloniern. Er sitzt da im Gefängnis, hat keine Hoffnung. Und da kommt das Wort des Herrn von ihm. Weißt du was? Dein Cousin wird kommen und wird dir ein Land anbieten zum Kaufen. Super! Das sind die besten Voraussichten, jetzt Land zu kaufen. Wenn du im Gefängnis sitzt, das Land ist okkupiert, eingenommen, die Babylonier sind da. Gott hat gesagt, ihr werdet in die Hand der Babylonier fallen und ihr werdet weggeführt werden. Herzlichen Glückwunsch, kauft Land, Leute, in diesem Land, weil ihr ja weggeführt werdet. Wisst ihr, Und in diesen Kontext hinein sagt Gott, kaufe Land. Warum? Da gibt's Hoffnung. Ich werde das neu erwecken. Ich werde zurückbringen. Ich werde handeln. Und aus diesem Kontext, dass er sagt, ich werde handeln, ich werde das Unmögliche machen. Aus diesem Kontext sagt Jesus, bei Menschen ist das unmöglich, aber nicht bei Gott. Und in diesem gleichen Kontext, ja, lassen wir es weiter. Verzeihung, es ist fantastisch, das Wort zu studieren. Das ist, was ich euch vermitteln möchte. Wenn ihr nichts behalten habt, dann behaltet das. Und hier haben wir eine Kombination. Ihr wisst ja, dass hier der Suchende war und seine Jünger zusammen. Ja? Der Suchende, und da waren bestimmt noch welche, die nicht weggelaufen sind. Hier sind sie zusammen. Und Jesus wendet sich an seine Jünger und sagt ihnen in Kapitel 20, es lohnt sich nachzufolgen. Ja? Es lohnt sich nachzufolgen, denn es gibt Lohn. Und er zitiert aus 3. Mose, Kapitel 19 und aus dem 5. Buch Mose, Kapitel 24. Auch das ist super für im Kontext zu betrachten, aber ich lese es euch nur kurz. Matthäus 20, Vers 8, als aber Abend geworden war, sprach der Herr des Weinbergs zu seinem Verwalter, rufe die Arbeiter und bezahle ihnen den Lohn, indem du bei dem Letzten anfängst, bis zu dem Ersten. Das ist ebenso, vielleicht hast du das gelesen, ja, Jesus bringt einfach nur ein Gleichnis. Jesus fängt an und sagt, das Himmelreich gleicht so diesem und bringt das Gleichnis von einem Mann, der dann seine Arbeiter abends bezahlt. Das Gesetz macht es deutlich, dass der Tagelöhner am gleichen Tag bezahlt werden muss. Und in dem Zusammenhang der Jüngerschaft und der Nachfolge sagt Jesus, der Lohn ist sicher. Ja? Die Tanach, die Tora hat es geboten. Und aus diesem Grund, am gleichen Abend wird ausgepackt und wird der Lohn gegeben, vom Ersten bis zum Letzten. Also das allein für sich zu studieren, wäre schon eine Botschaft wert. Aber wir gehen weiter. Jesus kommt jetzt nach Jerusalem. Auch das ist ein Abschnitt für sich, flüchtig. Jesus kommt jetzt nach Jerusalem rein. Und wo er nach Jerusalem kommt, haben wir Schritt für Schritt sein Einzug, Matthäus 21, Vers 4. Das ist aber alles geschehen, damit erfüllt würde, was durch den Propheten gesagt ist, der spricht, sage der Tochter Zion, siehe, dein König kommt zu dir demütig und reitet auf einem Esel, und zwar auf einem Füllen, dem jungen Lasttiers, Und hier werden wieder zwei Bibelstellen kombiniert, zusammengewürfelt. Jesaja 62 und Zacharia 9, Vers 9. Also der Einzug auf dem Esel, demütig, ist, weil es so geschrieben ist, weil die Tanach das so sagt. Dann hast du die Menge, die Jesus willkommen heißt und die da ruft. Da wird verwiesen auf Psalm 18, Vers 25. Ach, Herr, hilf! Ach, Herr, hilf! Das ist dieses Wort, was ihr liest, Hosianna. Wenn ihr nicht wisst, was das bedeutet, das ist die Bedeutung. Psalm 15, 25. Ach, Herr, hilf! Hosanna bedeutet, Herr, hilf! Herr, hilf! Das ist, was sie rufen. Psalm 118, Vers 25 und 26. Gepriesen sei der, welcher kommt im Namen Jahwes. Das ist dieser Psalm. Und hier haben wir, Jesus zieht ein, demütig. Die Leute rufen Psalm 118, Vers 25 aus. Was macht er, wo er hineinkommt? Wo geht Jesus als allererstes hin? In den Tempel. Warum? Malachi 3, Vers 1 heißt es, dass plötzlich kommt der Herr zu seinem Tempel und er reinigt den Tempel. Und hier haben wir bei seiner Reinigung in Matthäus 21, Vers 12, und Jesus ging in den Tempel Gottes hinein und trieb alle hinaus, die im Tempel verkauften und kauften, und stieß die Tische der Wechsler um und die Stühle der Taubenverkäufer. Warum? Jesaja 56, Vers 7, denn mein Haus soll ein Bethaus gemacht, also heißen, für alle Nationen. Und da hast du, stell dir vor, Da sind tausende Leute, die werden aus dem Tempel vertrieben. Und da sind die Kinder, die anfangen, Psalm 8 zu singen, die anfangen, Jesus zu loben. Und hier ist wieder Gruppe Nummer 2. Sie regen sich auf, sind die Obersten. Hörst du nicht, was die sagen? Denn Psalm 8 bezieht sich auf Yahweh. Das Yahweh, das Gott, der Vater, gelobt wird. Und hier machen es die Kinder für Jesus. Und Jesus verweist sie auf diesen Psalm und sagt, habt ihr das nicht gelesen? Habt ihr nicht gelesen, was da steht in Psalm 8? Aus dem Mund der Kinder und Säuglinge hast du dir einen Lob bereitet um deiner Bedränger willen. Und ich würde noch gerne weitermachen, aber unsere Zeit ist leider abgelaufen. Und somit muss ich hier einfach abrupt Halleluja ausrufen für die Wahrhaftigkeit des Wortes Gottes, für die Schrift. Und dass es durch Jesus Christus so bestätigt wurde, das, was im Judentum Tanach heißt, das, was wir unglücklicherweise Altes Testament nennen, durchgewürfelt, aber das gleiche Wort, das wird ganz klar und deutlich durch Jesus bestätigt. Die Wahrhaftigkeit der Schrift steht fest. Ja. Es wurde nirgendwo untergraben. Nirgendwo hat Jesus irgendwie gesagt, ja, das stimmt nicht. Und ich möchte euch sagen, zum Abschluss, von der Geschichte her, die Septuaginta, das ist die Übersetzung vom Hebräischen oder Daniel, hauptsächlich Aramäisch, ins Griechische, ist abgeschlossen worden. Also die Septuaginta wurde geschrieben ungefähr zwischen 300 und 200 vor Christus, eher näher zu 200 vor Christus, wurde die Septuaginta geschrieben. Das heißt, dass die Tanach in der Zeit vollständig war. Ja? Diese Rollen, die Schrift, das Jesus in der Hand hatte, die Apostel, war die Tanach und die war seit 200 Jahren vor Christus geschlossen. Es war fertig. Da kam nichts dazu und nichts kam weg. Ja? Also das sehen wir aus der Septuaginta, das ist die griechische Übersetzung von dem Hebräischen. Es wurde 200 Jahre vor Christus übersetzt. Also wir müssen sagen, Gott hat für uns auch durch Jesus Christus bestätigt, das Wort ist wahr. Ihr dürft euch freuen, die Geschichten, die hier stehen, die Propheten und alles, was du da findest, ist wahr. Und Jesus hat es bestätigt. Und wir dürfen wissen, so wie es geschrieben wurde, über diese Zeit von diesen vielen Leuten, das ist Gottes Werk. Und das ist genau das, was von Jesus unterstrichen wird. Es ist Gottes Werk, es ist Gottes Wort und nicht Menschenwort. Lass uns beten.